Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Ute Meier ist am Mikrofon. Einen schönen guten Tag. Thüringen hat auch 2,5 Monate nach der Landtagswahl immer noch keine neue Regierung. Stattdessen gibt es aber eine bunte Sammlung von Vorschlägen, wie eine neue Regierung aussehen könnte. Thema gleich in dieser Sendung. Außerdem, in Berlin gibt es seit dem Sommer ein sogenanntes solidarisches Grundeinkommen. Arbeitslose erhalten staatlich bezahlte Jobs. Das Abgeordnetenhaus zieht eine erste Bilanz. Und in Niedersachsen ist gestern auf der A39 eine Teststrecke für autonom fahrende Autos eingeweiht worden. In Thüringen gibt es 2,5 Monate nach der Landtagswahl immer noch keine neue Regierung. Schuld daran sind die schwierigen Mehrheitsverhältnisse im Landtag und auch einige rote Linien, die die Parteien im Umgang mit anderen Parteien gezogen haben. So will die CDU nicht mit der Linkspartei koalieren, die bei der Wahl stärkste Kraft geworden ist und mit Ministerpräsident Bodo Ramelow nach wie vor die Geschäfte im Land führt. Keine Partei will mit der AfD koalieren, die nach der Linkspartei zweitstärkste Kraft geworden ist. Mittlerweile gibt es von prominenter Seite einige Vorschläge, wie sich Thüringen aus der verzwickten Lage befreien könnte. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit unserem Landeskorrespondenten Henry Bernhard in Erfurt. Herr Bernhard, was ist denn zurzeit das, sagen wir mal, realistischste Szenario für Thüringen?
Das realistischste ist eine gute Frage. Also geplant ist eine Ministerpräsidentenwahl am 7. Februar. Rot-Rot-Grün, also die Linke, die SPD und die Grünen reden ja seit Monaten miteinander und verabschieden nun auch bald ein Papier, was dann auch auf Parteitagen bestätigt werden soll. Es wird sich nicht Koalitionsvertrag nennen, sondern es ist so eine Art Zukunftsplan, den man hat, weil man ja einiges nicht so festzurren kann, weil man ja immer auch die Opposition mit ins Boot holen muss bei einer Minderheitsregierung. Und dann sollen die drei am 7. Februar Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten wählen. Im dritten Wahlgang reicht da in Thüringen die einfache Mehrheit. Wenn sich kein Gegenkandidat stellt, dann wäre Bodo Ramelow dann auch sicher gewählt. Aber ob das so kommen wird, das wissen wir natürlich noch nicht.
Nun hat sich Altbundespräsident Joachim Gauck in die Debatte gemischt und auch der ehemalige Ministerpräsident von Thüringen, Dieter Althaus von der CDU. Die CDU solle sich doch mit den Linken einlassen, mit einer Projektregierung. Was haben die beiden da im Sinn?
Na, das ist ein interessanter Vorstoß von Gauck und auch von Althaus. Bei Althaus ist ja auch interessant, dass er nach seinem Abgang vor 10 Jahren sich erst zum zweiten Mal jetzt politisch überhaupt wieder geäußert hat. Gauck hat schon vor einiger Zeit seine Haltung zu den Linken und vor allem auch zu Bodo Ramelow geändert. Und am Sonntag oder letzte Woche sagte er im ZDF bei Berlin Direkt:
Ich kann mir vorstellen, dass es Konzepte gibt, wo man sein eigenes Profil nicht verrät und gleichzeitig aber nicht dasteht, den schwarzen Peter in der Hand und der Wählerschaft zeigt, ja, ohne uns geht nichts, mitregieren können wir nicht in dieser Konstellation, aber wir können blockieren. Und gleichzeitig würde sie nicht ihre Seele verlieren, wenn sie hier Möglichkeiten eröffnen würde, die natürlich nicht Koalition heißen.
Ja, also die CDU möchte, soll nicht abseits stehen, nach Meinung von Joachim Gauck, soll aber auch nicht in eine Koalition gehen. Das ist ja auch die Beschlusslage der CDU. Keine Koalition, keine Duldung, keine Zusammenarbeit mit Linken und AfD. Und nun kommt dieser Begriff Projektregierung rein. Ist die Frage, was soll das sein? Natürlich ist erstmal eine große Begriffshuberei auch, dass man versucht, andere Begriffe zu vermeiden. Aber die Idee ist dann doch ein bisschen etwas anderes. In einer Projektregierung soll der Ministerpräsident, der dann auch Bodo Ramelow heißen könnte, keine Richtlinienkompetenz haben. Das heißt, jeder Minister, also die von der Linken und von der CDU, entscheiden für sich selbst. Dann gäbe es auch noch koalitionsfreie Räume, wie es jetzt auch in Österreich bei der ÖVP und den Grünen in der Koalition vereinbart ist, bei der man sich andere Partner im Landtag sucht. Da käme es natürlich sehr auf die Verhandlungen vorab an und auf die Ministerienvergabe und Zuschnitte, dass man vorher schon schaut, was wäre sozusagen das Schlimmste, was uns passieren könnte auf der anderen Seite jeweils bei der anderen Partei und wie können wir das vorab schon verhindern. Das wäre was Neues, was sehr Neues. Ob es tragfähig ist, ist die andere Frage. Aber zumindest wäre das Land erstmal für eine Zeit regierbar. Und auf Neuwahlen hat in Thüringen keiner wirklich Lust.
Also zwei prominente Stimmen, die der CDU gut zureden, so will ich es mal ausdrücken. Ist die Thüringer CDU denn dafür bereit?
Das ist eine gute Frage. Also da gehen die Meinungen sehr auseinander. Die Thüringer CDU ist zurzeit auch führungsschwach bis führungslos, würde ich mal sagen. Mike Moring hat für vieles schon gestanden in den letzten Wochen und Monaten. Es ist nicht so richtig erkennbar, wo die CDU hin will, wo sie hin soll. Mike Moring ist sozusagen noch Parteivorsitzender, weil sich noch kein anderer gefunden hat, der es kann und will und ihn herausfordert. Es gibt Stimmen, die würden gerne was mit den Linken machen, andere würden lieber mit der AfD was machen. Worin man sich nur einig ist, dass man eigentlich ganz gern einen linken Ministerpräsidenten verhindern möchte, aber wie man das will, darüber herrscht in der Thüringer CDU noch große Ratlosigkeit.
Da hat sich ja auch CDU-Mitglied und Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen geäußert. Der sagt, die CDU soll doch eine Minderheitsregierung mit der FDP stellen und eventuell auch mit einem externen Ministerpräsidentenkandidaten, und er würde sich da ja nicht ganz verweigern, so hat er sich wohl ausgedrückt. Welches Gewicht hat denn Maaßens Wort?
Ja, das ist eine weitere bizarre Wendung in dieser ganzen Geschichte jetzt nach der Landtagswahl. Im Klartext heißt es eigentlich, ein CDU-Ministerpräsident soll sich von der AfD mitwählen lassen und dadurch an die Macht kommen. Angebote der AfD gibt es, da auch Stimmen für zu geben. Und gestern Abend war ich auf einer Veranstaltung der Werteunion im Eichsfeld. Dort war Konsens, man muss die Linke auf jeden Fall verhindern, denn die Linke sei die Partei der Altkommunisten und aggressiven Antisemiten. Es ist richtig laut geworden, es gab großen Streit. Die Grundfrage, soll man sich von der AfD wählen lassen? Es waren zwei lokale CDU-Abgeordnete da, die haben gesagt, nein, das tue ich nicht. Ich stehe zu meinen Wahlversprechen, zu meinen Wählern. Ich wähle keinen von der AfD. Die Gegenposition von der Werteunion war dann, egal wer unseren Kandidaten wählt, es könnten auch Nazis, Mörder oder Kinderschänder sein. Das kam wirklich so im O-Ton. Das Ergebnis zählt. Und Hans-Georg Maaßen sagte gestern Abend dann,
ich stehe nicht zur Wahl, aber wenn ich zur Wahl stünde, würde ich sagen, ich kann jeden verstehen, der mich wählt, weil ich einfach gut bin. Ich sage auch, wissen Sie, die Diskussion, die wir jetzt hier haben, sind das nun AfD-Stimmen oder keine AfD-Stimmen? Ich bin der Meinung, das ist eine Phantomdiskussion, die wir hier führen. Und wer letztendlich den Ministerpräsidenten der CDU wählt, sollte uns Schnucht sein.
Ja, das war Hans-Georg Maaßen gestern Abend. Da ist natürlich dann wiederum die Gegenfrage, was passiert dann? Wie soll das Ganze im parlamentarischen Alltag aussehen? Man ist ja dann immer sozusagen auf die AfD angewiesen. Aber wichtig ist natürlich auch zu wissen, die Werteunion hat in Thüringen 123 Mitglieder. Es waren auch AfD-Mitglieder da. Das sind sehr wenige. Das ist nicht unbedingt die CDU Thüringen.
Also an Selbstbewusstsein mangelt es Hans-Georg Maaßen nicht. Dankeschön an Henry Bernhard live aus Erfurt. Thüringen hat immer noch keine neue Landesregierung. Das solidarische Grundeinkommen ist ein Vorzeigeprojekt der rot-rot-grünen Landesregierung von Berlin. Es soll bis zu 1000 Arbeitslosen staatlich finanzierte Jobs vermitteln. Das Ganze ist als Alternative zu Hartz IV gedacht und soll den Arbeitslosen ein menschenwürdiges Grundeinkommen für eine gesellschaftlich sinnvolle Tätigkeit ermöglichen. Im August ist das Projekt, das zunächst für 5 Jahre angelegt ist, gestartet. Allerdings läuft es nur schleppend an. Anja Nils berichtet.
Wer in Berlin auf dem ersten Arbeitsmarkt keinen Job findet, hat hier seit August die Möglichkeit, ein sogenanntes solidarisches Grundeinkommen zu beziehen. Möglichst noch bevor der Abrutsch in Hartz IV droht. Nicht zu verwechseln ist das mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Denn für das Programm, das sich Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller ausgedacht hat, muss im Unterschied zum bedingungslosen Grundeinkommen gearbeitet werden. Zum Beispiel als Fahrgastbegleiter bei der BVG, in landeseigenen Unternehmen, als Hausmeister, als Helfer in der Schulbibliothek, Unterstützer von Erziehern in Kitas oder bei landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften wie der gebürtige Afghane Rahim Nagibullah.
Ich glaube, meine Aufgabe wird in diesem Projekt mal das sein, dass ich sehr viele Leute zu den Behörden begleite, Und zweiter auch, wenn da hier welche Verträge unterschrieben werden zwischen der Miete und Vermieter, dass ich da übersetze.
Das Modellprojekt Solidarisches Grundeinkommen läuft 5 Jahre lang. Bis zu 1000 Arbeitslose sollen in diesem Zeitraum einen nach Tarif oder mit Mindestlohn bezahlten Job bekommen. Das Interesse der Arbeitgeber ist zwar groß, bisher seien aber nur 61 Arbeitsverhältnisse zustande gekommen, so Berlins linke Sozialsenatorin Elke Breitenbach. Sie führt das darauf zurück, dass die Teilnahme an diesem Programm im Gegensatz zu früheren im öffentlichen Beschäftigungssektor freiwillig sei. Nur 2/3 der angebotenen Stellen würden aber zurzeit tariflich bezahlt, für die anderen gäbe es nur Mindestlohn.
Stellen nach dem jetzigen Mindestlohn sind nicht besonders attraktiv und da warten auch noch mal viele und sagen, ich gucke mal.
Das ändere sich möglicherweise, wenn der Mindestlohn angehoben wird, so Breitenbach. Sie sieht das neue Modellprojekt auf einem guten Weg. Für Jakob Schulze-Berndt von der oppositionellen CDU ist es nichts weiter als eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme mit neuem Titel.
Da ist in der Anfangszeit, kurz nachdem es verkündet wurde, war bekannt, die Leute sollen eigentlich WLAN-Administratoren sein, die Sicherheit an den Schulen verbessern, sollen Schulstrukturierung vornehmen, an den Schulen als Hausmeistertätigkeiten übernehmen. Und rausgekommen ist jetzt, dass die Leute original das Gleiche machen wie das, was der öffentliche Beschäftigungssektor in den 90er Jahren gemacht hat. Das Gleiche, was auf den Positivlisten steht für 1-Euro-Jobs.
Das sieht Elke Breitenbach ähnlich, merkt aber an, dass sie durchaus andere Ideen gehabt hätte. Zum Beispiel, dass die Arbeitslosen als Umzugshelfer für Senioren arbeiten könnten.
Da war ein Beispiel von mir, dass ich gesagt habe, wenn wir an dem Punkt sind, dass wir älteren Menschen ermöglichen wollen, bei den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, dass sie dort die Wohnung tauschen können, von der großen Wohnung in der 4. Etage in die kleine Wohnung im Erdgeschoss ziehen, dann brauchen diese Menschen Unterstützung. Die schaffen nämlich alleine diesen Umzug nicht. Ich kann Ihnen sagen, an dieser Stelle kommt unisono von den Sozialpartnern ein Nein.
Weil eine Arbeit zum Beispiel als Umzugshelfer wiederum Jobs von Umzugsfirmen auf dem ersten Arbeitsmarkt gefährden würde. Wichtig sei, dass die Arbeitsverhältnisse der Beschäftigten im Modellprojekt durch Begleitung, Coaching und Qualifizierung der Betroffenen am Ende in dauerhaften Arbeitsplätzen münden. Ingo Malter von der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land will das in seinem Unternehmen auch genauso umsetzen. Der Personalmangel sei auch im geringer qualifizierten Bereich spürbar. Deshalb sollen die Menschen nach dem Förderzeitraum keinesfalls wieder in die Arbeitslosigkeit entlassen werden.
Wir bieten bereits bei den Vorstellungsgesprächen die Perspektive an, zunächst einmal im Rahmen des Projektes sich einen Eindruck von der Arbeit zu verschaffen, die wir langfristig zu vergeben haben. Denn das ist eine hohe Schwelle. Sie können sich das praktisch so vorstellen, dass jemand, der vielleicht Elektroniker gelernt hat und das auch sein möchte, zunächst einmal sich nicht so leicht vorstellen kann, Hauswart, Hausmeister zu werden. Hat er aber Berührung über dieses Projekt mit genau solchen Tätigkeiten, dann sinkt die Hemmschwelle, sich auch zu verändern und etwas zu tun.
Rahim Nagibullah hat Anfang August im Beisein des regierenden Bürgermeisters Michael Müller öffentlichkeitswirksam den ersten Vertrag bei der Wohnungsbaugesellschaft Mitte unterschrieben. Er sieht im Modellprojekt Solidarisches Grundeinkommen für sich eine Chance.
Für mich bedeutet das sehr, sehr viel, dass ich auch eine sehr lange Zeit eine Arbeitsmöglichkeit habe, dass ich auch selber eine Verantwortung übernehmen kann.
Das Land Berlin stellt für das Projekt 38 Millionen Euro im Jahr bereit.
Das solidarische Grundeinkommen. Heute gab es eine Zwischenbilanz im Ausschuss für Arbeit des Berliner Abgeordnetenhauses. Anja Nils berichtete. Niedersachsen ist ein Autoland. 120.000 Menschen sind allein an den 6 niedersächsischen VW-Standorten beschäftigt. Auch große Zulieferbetriebe wie Continental, zahlreiche Mittelständler und Forschungseinrichtungen arbeiten an Entwicklungen rund ums Auto. Da liegt es nahe, dass Niedersachsen nun auch beim Zukunftsthema automatisiertes Fahren Gas geben will. Auf einem Abschnitt der A39 bei Braunschweig wurde gestern das sogenannte Testfeld Niedersachsen für die Entwicklung vernetzter und selbstfahrender Fahrzeuge in Betrieb genommen. Das ist ein Projekt des Landes mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig. Unser Landeskorrespondent Alexander Budde hat sich mit einigen Wissenschaftlern auf die Strecke gewagt.
Wir sehen jetzt hier wieder eine Warnung vor einem unbeschrankten Bahnübergang.
Mike Brackmann ist Wissenschaftler am Institut für Verkehrssystemtechnik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR, in Braunschweig. Sein Forschungsgebiet, das automatisierte und vernetzte Fahren. Das Testfahrzeug, ein speziell ausgerüsteter VW Passat, kann eigenständig beschleunigen und bremsen. Eine digitale Karte im Bordcomputer, Funksignale von Ampelanlagen, Bahnübergängen und Schilderbrücken sowie zahlreiche ins Auto eingebaute Sensoren machen möglich.
Indem wir Ereignisse im Fahrzeug darstellen, die sich noch nicht im Sichtbereich befinden, können wir halt quasi den Sensorraum, den unsere Umwelt erfassenden Sensoren haben, erweitern. Wir sehen jetzt hier vorne auch den Bahnübergang, vor dem wir schon gewarnt haben, weil die Funkwelle natürlich nicht darauf angebunden ist, diese Sichtverbindung zu haben.
Nicht drauf drücken, sondern schön den Countdown abwarten. 3, 2, 1 und...
Startschuss für einen weiteren Meilenstein beim Aufbau des sogenannten Testfelds Niedersachsen. Auf einem 7 Kilometer langen Abschnitt der A39 wurden 71 Masten errichtet und mit Kameras ausgerüstet. Sie beobachten quasi aus der Vogelperspektive den fließenden Verkehr. Aufgezeichnet werden Informationen zur Verkehrsdichte, zur jeweiligen Verteilung von Pkw und Lkw und natürlich zum Fahrverhalten rund um die Uhr, bei Tag und bei Nacht, bei jeder Witterung. Doch niemand muss fürchten, dass künftig ganze Flotten von Roboterautos wie von Geisterhand gesteuert über die Teststrecken jagen. In der Testphase sitzt immer ein Mensch am Steuer, der im Notfall das Lenkrad in die Hand nehmen kann. Von den Testfahrten der gekennzeichneten Versuchsfahrzeuge werden gewöhnliche Verkehrsteilnehmer kaum etwas mitbekommen, sagt DLR-Forschungschef Carsten Lemmer. Diese dienen gleichsam als Statisten. Gesichter und Kennzeichen sind nicht von Interesse, sagt er. Die anonymisierten Daten aus dem Alltagsverkehr bauen die Wissenschaftler in ihre Testszenarien und Simulationen ein.
Es wird quasi dem Testfahrzeug vorgegaukelt, die Information, als hätte das Fahrzeug gesagt, ich schere da jetzt ein oder ich überhole dich jetzt. Und das sind Sachen, die merkt der Autofahrer, der hier am Verkehr teilnimmt, überhaupt nicht. Aber die Testfahrzeuge kriegen diese Informationen. Wir wollen natürlich auch wissen, wie reagieren diese Fahrzeuge darauf? Was passiert, wenn wir künstlich bestimmte Informationen dem Fahrzeug vorenthalten und er es nur auf seine eigene Sensorik sich verlässt?
Über 280 Kilometer wird sich das fertig ausgebaute Testfeld in einem Dreieck zwischen Hannover, Hildesheim und Braunschweig und bis nach Wolfsburg erstrecken. Dicht befahrene Autobahnen und Bundesstraßen gehören dazu, aber auch das Braunschweiger Stadtgebiet.
Für die Wissenschaft ist das sehr wichtig, weil wir damit endlich aus dem Labor herauskommen in den realen Verkehr,
bemerkt Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Tümmler von der CDU. Das Land Niedersachsen teilt sich mit der federführenden DLR die Kosten von rund 5 Millionen Euro für den Ausbau dieser komplexen Forschungsinfrastruktur. Präzisere Karten wird es brauchen auf dem Weg zur Mobilität der Zukunft, mehr Rechnerleistung, vor allem aber einen gesellschaftlichen Diskurs und eine klare Gesetzgebung. Vor dem Hintergrund der vielen ungeklärten Fragen rechnet Katharina Seifert, Direktorin des Instituts für Verkehrssystemtechnik am DLR, damit, dass sich der Übergang vom assistierten zum vollautonomen Fahren noch ein ganzes Weilchen hinziehen wird.
Zum Beispiel spielen vielleicht in Zukunft auch die Kommunen selber eine deutlich stärkere Rolle, als sie das jetzt tun im Bereich der Planung von Verkehrsflüssen, der Zulassung für bestimmte ausgestattete Fahrzeuge und eben auch der Bereitstellung von Infrastrukturen. Und diese Themen, die werden also, glaube ich, uns noch mehr Kopfzerbrechen bereiten, weil wir da bislang einfach keine Blaupause schon haben, auf die wir einfach zurückgreifen können.
Und das war's von Deutschland heute. Nachrichten nach den Nachrichten geht es weiter mit Kollegin Lena Sterz und Campus und Karriere. Mein Name ist Ute Meier. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche noch einen wunderschönen Nachmittag.